Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 10a, 10b, 10d bis 10g, 10i, 10j, 10l sowie 10n bis 10p und 7r sowie die Zusatzpunkte 11 bis 16, Beratung mehrerer Vorlagen zu den Themen Entwicklung und internationale Zusammenarbeit. Für die Aussprache sind wiederum 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und es beginnt die Kollegin Claudia Roth, Bündnis 90 Grüne.
Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Klimakrise führt zu dramatischen Veränderungen in der Welt, schon heute auch bei uns. Wir alle sehen die Bilder aus Kalifornien, Bilder wie aus einem apokalyptischen Hollywood-Movie, der Himmel in toxischem Orange. Gleichzeitig, davon sehen wir leider weniger Bilder, gleichzeitig ertrinkt das östliche Afrika gerade in braunen Fluten. 2,5 Millionen Menschen sind davon betroffen, Hunderttausende auf der Flucht. Schon heute werden innerstaatlich mehr Menschen durch die Folgen der Klimakrise vertrieben als durch Gewalt und Konflikte. Am härtesten trifft es den globalen Süden und damit just jene Regionen, die historisch am allerwenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben. Und darum ist die Klimakrise auch und vor allem eine Krise der globalen Gerechtigkeit. Der neue Weltrisikobericht, vor ein paar Tagen erschienen, bestätigt, die Zahl extremer Wetterereignisse nimmt zu. Wüsten breiten sich aus, der Meeresspiegel steigt, fruchtbare Böden versalzen, der Permafrost taut ab. Hinzu kommt nun auch noch die weltweite Corona-Pandemie, und sie verschärft ja auch die Situation in vielen Ländern und wird mit der Klimakrise zusammen zu einem lebensbedrohlichen Gemisch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist allerhöchste Zeit, die millionenfache klimabedingte Flucht und Vertreibung endlich wahr und endlich ernst zu nehmen. Es ist höchste Zeit, über die eigenen Grenzen hinwegzublicken, statt sich von der Pandemie des Nationalismus anstecken zu lassen. Gerade im 75. Jubiläumsjahr der Vereinten Nationen. Unsere oberste Priorität muss sein, die Klimakrise radikal einzudämmen, damit Menschen ihre Heimat erst gar nicht verlieren. Gleichzeitig brauchen aber die betroffenen Länder dringend unsere Unterstützung. Die globale Klima- und Entwicklungsagenda muss viel konsequenter miteinander verzahnt werden, die internationale Klimafinanzierung massiv aufgestockt und die Schulden den ärmsten Staaten endlich erlassen werden. Warum? Um damit Gesundheitssysteme und Resilienz aufzubauen, um Schäden und Verluste zu kompensieren, um Menschen Perspektiven zu bieten. Es gibt aber auch diejenigen, die nicht bleiben können, die von der Klimakrise gezwungen werden, ihr Zuhause zu verlassen. Für sie muss eine selbstbestimmte und frühzeitige und legale und würdevolle Migration möglich sein. Die Agenda 2030, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das Pariser Klimaabkommen sind keine Almosen. Sie sind Ausdruck globaler Gerechtigkeit. Und gerade Deutschland hat als Mitverursacher der Klimakrise eine völkerrechtliche Verpflichtung und eine historische Verantwortung. Und als Augsburgerin sei mir erlaubt, mit Bert Brecht zu sagen, ändere sie Welt, sie braucht es.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Volkmar Klein.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit Kofi in seinem ghanaischen Dorf weit nördlich von Accra zu reden darüber, wie er sich ein besseres Leben vorstellt, ist so ein bisschen wie das Durchgehen der SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Er will keine Armut, Ziel 1, keine Hungersnot, Ziel 2, gute Gesundheitsversorgung, Ziel 3, hochwertige Bildung, Ziel 4, sauberes Wasser, sanitäre Einrichtungen, Ziel 6. Er will aber auch nicht abhängig sein von Hilfe anderer. Er will sich das selber verdienen. Er will einen Job, SDG 8. Und er ist damit in seinem Land auch noch nicht einmal allein. Die Vision des ghanaischen Präsidenten ist Ghana Beyond Aid. Dafür werden Investitionen gebraucht. Jobs werden gebraucht, Infrastruktur wird gebraucht, Innovationen und Investitionen. Auch das wird in den SDGs abgebildet. Nachhaltig soll das natürlich sein. Sich selbst tragend, also langfristig ausgeglichen, nicht mehr verbrauchen, als verfügbar ist. Das gilt in mehrerer Hinsicht. Das gilt für die natürlichen Ressourcen. Auch das wird durch mehrere dieser UN-Ziele untermauert. Das gilt aber auch für die Finanzen. Gut, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren finanziell nachhaltig gearbeitet haben. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, sowohl in unserem eigenen Land die richtigen Antworten auf die Corona-Krise zu finden, wie aber auch richtig viel Solidarität mit vielen, vielen anderen Ländern in der Welt üben zu können. Und all das ist für Samira, nur wenige hundert Kilometer nördlich von Kofi im Osten von Burkina Faso, völlig unerreichbar. Ihre Schule, vielleicht früher mal von Deutschland finanziert, ist geschlossen, wie viele hundert andere Schulen auch, weil IS-Terroristen nicht wollen, dass Mädchen in die Schule gehen, weil sie nicht wollen, dass SDG 5 gilt. Frieden und Gerechtigkeit, also das UN-Ziel 16, wird am Beispiel von Samira auch noch einmal ganz besonders krass deutlich. Vernetzte Sicherheit muss auch unser Anliegen sein im Sinne von Nachhaltigkeit. Entwicklung und Sicherheit, gerade in der Sahelzone, sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, Perspektiven für Kofi und für Samira mitzuhelfen, zu erstellen, dann ist das zweierlei. Dann ist das einerseits für uns ein ethisches Gebot, auch ein Stück christliche Verpflichtung. Dann ist es aber auch gleichzeitig unser praktisches Interesse. Denn wenn es nicht gelingt, da erfolgreich zu sein, dann wird unsere Welt immer instabiler. Dann werden am Ende auch wir unseren Wohlstand, unsere Freiheit und unsere Sicherheit verlieren. Das können wir nicht wollen. Sowohl ethisch wie auch in unserem praktischen Interesse ist es richtig, dass wir etwas tun. Das klingt erstmal nach großen Worten. Üblicherweise wird hier ja auch finanziell untermauert, was man für Prioritäten hält. Und da hat wahrscheinlich aus Zeitmangel die Kollegin Claudia Roth eben noch vergessen, der Regierung und der jetzigen Mehrheit zu danken. Weil nämlich, wenn man sich anguckt, wie sich denn die Zahlen entwickelt haben, 2004, zum Ende der Zeit, wo die Grünen selber noch in der Regierung waren, da war der Haushalt des BMZ 3,7 Milliarden Euro, die Oderquote lag bei 0,28 Prozent, also zum Ende der grünen Beteiligung. Heute liegt der Haushalt bei 12,4 Milliarden Euro, Die Quote liegt bei rund 0,7%. Und ich sage ja, das war sicherlich ausschließlich Zeitmangel, weshalb Claudia Roth nicht auf diesen Sachverhalt hingewiesen hat und auch so ein bisschen der heutigen Mehrheit und Regierung gedankt hat. Wir machen damit. Wir machen damit deutlich, wo unsere Prioritäten sind, und zwar nicht nur verbal, sondern einfach mit Fakten. Und ich finde, faktenorientiert ist besser zu argumentieren als nur mit Worten. Dieses Geld wird ausgegeben einerseits für Nothilfe. Auch das sichert Stabilität. Wir haben ja gestern im AWZ den David Beasley zu Gast gehabt, der uns auch noch mal darüber berichtet hat, wie denn die 1 Milliarde Euro, die Deutschland da beiträgt, sinnvollerweise ausgegeben wird. Auf der anderen Seite geht es darum, Investitionen zu stärken, in Compact with Africa Ländern auch zu helfen, die richtigen Anreize für mehr Investitionen zu schaffen, also wirklich für Nachhaltigkeit im kompletten Sinne. Und genau das wird gebraucht. Denn die Vision, das ist mein Traum, die Vision des ghanaischen Präsidenten sollte sich nicht beschränken auf Ghana. Wir brauchen die Vision Africa Beyond Aid. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Markus Fronmann.
Sehr geehrter Präsident, Frau Roth, kennen Sie diese verstrahlten Typen, die mit so einem Schild auf dem Broadway stehen und vom Weltuntergang warnen? Ich habe mir gerade einfach nur gedacht, sowas könnte man Ihnen auf Kurs schlagen. Ihnen fehlt eigentlich nur noch das Schild dafür. Ja, was Sie hier gerade gemacht haben, das ist Panikmache, das ist Angstmacherei, und sowas gibt es mit der AfD nicht. Wir bleiben bei den Fakten, wir bleiben bei der Realität. Frau Roth, warum reden wir heute nicht über 3 Millionen Arbeitslose? Warum reden wir nicht über 7 Millionen Kurzarbeiter? Wir reden nicht über 220 Milliarden Euro neue Schulden allein in diesem Jahr. Das Leid der Deutschen, das ist Ihnen egal. Es ist Ihnen egal, dass der Einzelhändler seinen Laden absperren muss. Es ist Ihnen egal, dass der Gastronom seine Mitarbeiter kündigen muss. Es ist Ihnen auch egal, dass der Arbeiter bei Daimler 8 Stunden lang unter seiner Maske nicht atmen kann. Stattdessen beraten wir heute die irren Forderungen von links. Frau Roth, Sie fordern ernsthaft auch weiterhin ein Umsiedlungsprogramm für sogenannte Klimaflüchtlinge. Ich zitiere aus dem Antrag von Frau Roth. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Einführung eines Klimapasses national, europaweit und international voranzutreiben und in einer ersten Phase den Bevölkerungen kleiner Inselstaaten anzubieten. Liebe Frau Roth, was ist denn die zweite und dritte Phase, nachdem Sie die Bevölkerungen der Inselstaaten nach Deutschland umgesiedelt haben? Sagen Sie den Bürgern da draußen doch endlich mal die Wahrheit. Sie wollen Deutschland und seine Grenzen abschaffen. Sie wollen, dass fast 8 Milliarden Menschen von jedem Ort auf der Welt jederzeit nach Deutschland einwandern dürfen. Auch jetzt kommt immer noch jedes Jahr eine Großstadt nach Deutschland. Darunter Goldstücke wie Abdul Salam R., der es kürzlich einem deutschen Bürger ein Messer in den Rücken rammte, um sich einen, Zitat, weiteren Verbleib in Deutschland zu sichern, da seine Aufenthaltserlaubnis gerade abgelaufen sei. Mit dem Konstrukt Klimaflüchtling machen Sie jetzt so richtig ernst und fordern die totale Migration. Was sind das für Leute, die kommen? Ganz sicher nicht Klimaflüchtlinge. Die gibt es nämlich gar nicht. Das hat das Bundesinnenministerium Anfang des Jahres festgestellt. Stattdessen kommen vor allem Wirtschaftsmigranten nach Deutschland. Es sind eben nicht die Ärmsten der Armen, die aus Afrika und dem Nahen Osten zu uns kommen, sondern das, was dort zu uns kommt, das ist die Mittelschicht. Das sind Leute mit Einkommen zwischen 6.000 und 10.000 US-Dollar pro Jahr. Leute, die eine Schwarzgeldzahlung an Schlepper als Investment begreifen. Sobald sie nämlich in Deutschland sind, glühen bei Western Union die Drähte. Rund 20 Milliarden Euro an Rücküberweisungen haben Deutschland so im Jahr 2019 verlassen. Die UN-Studie Scaling Fences belegt, dass 78% der Migranten aus Afrika wieder Geld in ihre Heimat zurücküberweisen. Aber eigentlich hat sich Ihre Forderung nach einem Klimapass schon lange überholt. Denn mittlerweile, da braucht man keinen Klimapass mehr, sondern es reicht völlig aus, sein eigenes Flüchtlingslager anzuzünden. Dann chattet Katrin Göring-Eckert ohne Rücksicht auf die CO2-Bilanz schnell nach Moria. Und eine Woche später verkündet die Bundeskanzlerin, 1.500 Migranten nach Deutschland einzufliegen. Stoppen Sie diese kriminelle Streichholzmigration jetzt sofort.
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Sascha Rabe.
Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, womit ich gestraft bin. Fast in jeder Debatte muss ich nach dem Herrn Vohnmeier reden. Und Herr Vohnmeier, das Thema ist wirklich einfach zu ernst und zu groß, dass ich jetzt mich mit Ihrem kleinen nationalistischen Dünnpfiff hier abgebe. Sorry, ich werde zum Thema kommen. Wir haben eine Woche hier angesetzt, in der wir über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung reden. Ich sage ganz bewusst nicht eine Nachhaltigkeitswoche, wo es um Klima und Umwelt geht, sondern es gibt 17 Ziele der Vereinten Nationen, die alle zusammengehören und alle wichtig sind. Und die ersten beiden sind nicht umsonst, Hunger und Armut bis 2030 zu überwinden. Das sind die ersten beiden Ziele. Und da, Herr Kollege Klein hat es angesprochen, war am Mittwoch im Ausschuss der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, David Beasley. Und er hat uns noch mal ganz eindringlich und drastisch geschildert, wie sich diese Zahlen entwickelt haben und wie weit wir sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich sage, bereits vor der Corona-Pandemie sah das nicht gut aus. Ich erinnere noch mal, 2015 hat die Weltgemeinschaft gesagt, innerhalb von 15 Jahren will sie Hunger und Armut überwinden. Wir haben es geschafft, von 2000 bis 2015 die Zahl der Hungernden am Anteil der Weltbevölkerung zu halbieren. Aber da bleibt noch fast 800 Millionen Menschen sind sozusagen übrig geblieben, und das sind nicht wenig. Und wir hatten schon 2018 leider wieder einen leichten Anstieg auf über 821 Millionen Menschen, die hungern. Und durch die Corona-Pandemie kann das jetzt auf über 1 Milliarde ansteigen. Und das muss uns hier in diesem Hohen Haus ein Warnsignal sein, ein Mahnruf, der hier von dieser Woche, von dieser Debatte ausgeht, dass wir bei den beiden wichtigsten oder ersten Zielen, und ich sage irgendwo auch schon aus menschlicher Sicht die wichtigsten, denn wenn du verhungerst, dann nutzt dir alles andere auch nichts. Dann nutzt dir auch nicht digital und nicht Bildung, wenn du verhungerst. Ja? Und natürlich ist das wichtig, dass wir dann auch mit finanziellen Mitteln jetzt nochmal viel helfen. Und ich bin da auch stolz und froh, dass es uns gelungen ist. Hier die Kollegen des Hauses, auch der Entwicklungsminister hat sich eingesetzt, aber auch unser Finanzminister Olaf Scholz, dass wir jetzt in dieser Legislaturperiode pro Jahr so hohe Aufwüchse wie noch nie im Entwicklungshaushalt hatten für humanitäre Hilfe. Also seit ich 2002 dabei bin, gab es noch nie. Jedes Jahr mindestens 1 Milliarde. Dies Jahr mit den Corona-Sondermitteln sogar über 2 Milliarden. Und wir haben ja noch mal 3,55 Milliarden EZ humanitäre Hilfe als Sonder-Corona-Programm dazu. Aber Geld alleine wird Menschen auch nicht aus Hunger und Armut führen können. Es ist wichtig, jetzt zu helfen. Klar, man kann nicht sagen, wenn ein Haus brennt, jetzt warte ich erst mal, bis ich eine schicke Feuerwehr habe, sondern ich muss mit den Mitteln löschen, mit denen ich kann. Deswegen ist es auch wichtig, über soziale Sicherungssysteme und all die Hilfsmaßnahmen direkt hungernden Menschen zu helfen. Aber natürlich geht es darum, langfristig Menschen zu empowern, wie man so schön sagt, in die Lage zu versetzen, dass sie selbstbestimmt von ihrer eigenen Hände Arbeit würdig leben können. Und da gehört natürlich auch fairer Handel dazu, da gehört menschenwürdige Arbeit dazu. Und da brauchen wir auch faire Handelsverträge und wir brauchen auch Unternehmen, die die Menschenrechte überall auf der Welt umsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin sehr stolz und froh, dass es in der Bevölkerung da eine große Zustimmung gibt. Also in meinem Wahlkreis gibt es viele, die in eine Weltläden arbeiten, die ehrenamtlich sich für eine bessere Welt engagieren. Wir haben bereits drei Kommunen mit Gelnhausen, Ehrensee-Rodenbach und jetzt kommt die größte Stadt Hanau dazu. Die wird im November Fair Trade Town. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir haben über drei Viertel, ja, kann man mal klatschen, danke. Wir haben über drei Viertel der Bevölkerung, die sich ein Lieferkettengesetz wünschen, ein scharfes, mit auch entsprechenden Haftungsmöglichkeiten. Und da wird es jetzt halt schon in diesem Haus auch mal kontrovers. Bei allen Übereinstimmungen, die wir oft im Entwicklungsausschuss haben, auch zwischen CDU und SPD. Da frage ich Sie auch, Herr Entwicklungsminister, ich weiß, Sie sind da auf meiner Seite und Hubertus Heil und Sie kämpfen für ein Lieferkettengesetz. Aber wenn der Altmaier jetzt hier wäre, der ist derjenige Wirtschaftsminister, der so ein Gesetz zurzeit blockiert, der es verhindern möchte, der es verwässern möchte. Und da müssen wir doch dieser Stelle sagen, Menschenrechte sind konkret, sie sind unteilbar, sie müssen umgesetzt werden. Ich finde, Herr Wirtschaftsminister Altmaier muss jetzt endlich aufhören, dieses Gesetz zu blockieren. Wir brauchen ein Lieferkettengesetz jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn Menschenrechte sind konkret, es sind nicht abstrakt. Wenn man wie ich in Ghana, in Kongo, in Madagaskar war, sieht, wie Kinder dort in Bergwerksminen schuften müssen, in irgendwelche Löcher an Eimern runtergelassen werden, nach Stunden aus dem Dunkeln wieder hochkommen, weil sie Diamanten klopfen müssen, auf Kakaoplantagen mit Macheten arbeiten müssen, Lasten auf dem Kopf tragen, wo sie zusammenbrechen. Wenn man mit Überlebenden von Rana Plaza gesprochen hat, das habe ich in Bangladesch getan, die verkrüppelt sind, als die Textilfabrik dort zusammengestürzt ist. Da kann es nicht sein, dass es unter Freiwilligkeit überlassen, sondern da müssen gesetzlich verpflichtende Regelungen her, so wie wir das bei den Konfliktmineralien geschafft haben. Da waren die gleichen Gegenargumente von einigen Wirtschaftsverbänden am Anfang. Später haben dann auch die Edelmetaller begriffen und waren auch an unserer Seite, das umzusetzen, weil viele Unternehmer erkannt haben, dass ein fairer Wettbewerb auch ein gleicher Wettbewerb ist und dass dann diejenigen, die Menschenrechte einhalten, nämlich dann kein Wettbewerbsnachteil, sondern einen Vorteil haben. Und Ausbeutung darf kein Wettbewerbsvorteil sein. Deshalb brauchen wir ein verbindliches, scharfes Lieferkettengesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das Gleiche gilt auch für die Handelsabkommen. In den Handelsabkommen der EU, das passt eigentlich super zu dem Thema, was wir ja die Woche haben, gibt es die sogenannten Nachhaltigkeitskapitel. Jetzt sagen wir alle, wir sind für Nachhaltigkeit. Aber dann darf es doch nicht sein, dass diese Handelsverträge zurzeit immer so angelegt sind, dass bei allen Kapiteln der Handelsverträge, wenn es da Verstöße gibt, gibt es Sanktionen. Nur bei Verstößen gegen Menschenrechte, gegen Arbeitnehmerrechte, gegen Umweltbestimmungen, da gibt es so ein Dialogverfahren. Da wird mal miteinander geredet und am Ende kann man eine Rüge erteilt werden. Das kann es doch nicht sein. Wenn wir Nachhaltigkeit ernst meinen, müssen wir auch die Nachhaltigkeitskapitel so gestalten, dass, wenn sich eine Seite nicht dran hält, das auch sanktioniert werden kann. Und das gilt jetzt insbesondere für das aktuell anstehende Abkommen mit den Mercosur-Staaten. Da sage ich auch, ich habe mich gefreut, nachdem die Kanzlerin immer gesagt hat, Mercosur soll so, wie es ist, das Abkommen in der jetzigen Form so schnell wie möglich unterschrieben werden, dass sie nach dem Treffen mit Klimaschützerinnen vor ein paar Wochen auf einmal so 180-Grad-Schwenkungen so öffentlich gemacht hat, ein paar allgemein kritische Worte und jetzt dafür gelobt wird, dass sie da noch mal was verbessern will. Ich finde das inhaltlich richtig, nicht, dass Sie das falsch verstehen. Aber gleichzeitig weiß ich doch, dass vom Wirtschaftsministerium jetzt wieder gesagt wird, na ja, da meinen wir aber keine Nachverhandlungen, da meinen wir vielleicht irgendeine Zusatzerklärung. Also das muss natürlich rechtssicher sein. Das muss so sein, wie es damals Sigmar Gabriel bei CETA nachverhandelt hat, bei den Schiedsgerichten, dass es dann auch ein rechtssicherer Vertrag ist. Und der hängt auch nicht nur von der Person Bolsonaro ab, sondern wenn Gewerkschaftsrechte missachtet werden, egal welcher Präsident dran ist oder der Regenwald abgeholzt wird, dann muss das rechtssicher auch sanktioniert werden können, dass sowas nicht passiert. Es geht um die Prävention. Übrigens bindet das die Europäische Union auch. Also auch wenn man ein Mitgliedstaat der Union dann irgendein ungarischer Präsident meint, die Gewerkschaften abschaffen zu müssen, muss sich auch dran halten. Aber das brauchen wir. Wir brauchen in einem Handelsabkommen ein Nachhaltigkeitskapitel, bei dem die Menschenrechte vor den Wirtschaftsgewinnen stehen oder an erster Stelle stehen. Dann haben beide Seiten was davon. Fairer und freier Handel mit großer Betonung auf fair. Das müssen wir erreichen. Dann schaffen wir es vielleicht auch, die Ziele 1 und 2, Hunger und Armut bis 2030 zu überwinden, noch wenigstens dem ganzen Stück näher zu kommen. Lassen Sie uns dafür gemeinsam streiten. Vielen Dank.
Nächster Redner für die Fraktion der FDP ist der Kollege Dr. Christoph Hoffmann.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben jetzt zu diesem Punkt ungefähr 20 verschiedene Anträge bekommen, und es ist schwer, sich zu entscheiden, zu welchem Antrag man hier sprechen will. Ich habe mir natürlich den wichtigsten herausgepickt. Der heißt Internationale Geberkonferenz für Wald einberufen. Und zu dem möchte ich heute sprechen, als einziger Förster im Deutschen Bundestag. Und es erfüllt mich mit Stolz, dass in dieser Woche die Nachhaltigkeit das Thema ist. Und das war eine Erfindung der Förster. Sie wollten die Ressourcen, die Energie bereitstellen für eine Schmelzhütte und das dauerhaft. Und von Karlowitz hat eine Art Flächennachhaltigkeit eingeführt. Er hat den Wald eingeteilt in Flächen. Und wenn er am Ende angekommen war, war die erste Fläche schon wieder so nachgewachsen, dass er diese nutzen konnte. Aber Waldflächen sind weltweit leider nicht nachhaltig. Wir verlieren jedes Jahr auf dieser Welt 10 Millionen Hektar. Das ist die Fläche des gesamten Walds in Deutschland einfach wupp weg. Und mit diesem Wald verlieren wir die Biodiversität, wir verlieren die Insekten und die Säugetiere, die darin wohnen. Wachsende Weltbevölkerung, Armut und Klimawandel stellen die gesamte Weltgemeinschaft vor riesige Herausforderungen. Und besonders in den Ländern des globalen Südens schreitet die Waldzerstörung voran. Grund ist die Umwandlung von Wald in Agrarflächen. Das ist der Hauptgrund. Die Bevölkerung verspricht sich dadurch bessere Einkommen. Und diese Waldflächen werden angezündet. Und das erleben wir in Brasilien, Bolivien, Indonesien, aber auch in Afrika, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo. Und meine Damen und Herren, diese Waldbrände und diese Umwandlung von Wald in Agrarflächen, die muss aufhören. Verheerende Waldbrände beobachten wir aber auch in anderen Staaten, Russland, Australien und jetzt in Kalifornien. Frau Roth hatte es beschrieben. Und diese Waldbrände sind befeuert durch die höheren Temperaturen und eine enorme Trockenheit. Und sie vernichtet damit weitere Waldflächen, die eigentlich für die CO2-Bindung von Bedeutung wären. Wir haben heute schon im deutschen Wald 1,5 Grad mehr, nachweislich 1,5 Grad mehr. Und wenn Sie das mal in Relation setzen zu den Pariser Klimazielen, dann wissen Sie, dass es schwierig wird, überhaupt noch dahin zu kommen. Und es gibt Flächen in Deutschland, wo wir wegen der Trockenheit überhaupt keine Aufforstung mehr machen können. Sie gelingt einfach nicht mehr, die Böden sind zu trocken. Es kann natürlich helfen, wenn wir wieder ein regenreiches Jahr bekommen. Aber die Klimaentwicklung ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Ganz einfach, je wärmer es ist, desto mehr Wald stirbt, desto mehr Wald brennt und desto mehr CO2 wird aus Wäldern freigesetzt und desto wärmer wird es. Das ist dramatisch und auch das muss aufhören. Aber selbst wenn wir den Verbrauch von aller fossiler Energie stoppen, haben wir heute schon zu viel Treibhausgas in der Luft. Das heißt, wir müssen CO2 wieder aus der Luft herausholen. Und die einzige Maschine, die mit solarer Energie das macht, das ist der Baum. Und deshalb brauchen wir mehr Wald für den Klimaschutz. Wir können nach Berechnungen 350 Millionen Hektar weltweit neuen Wald begründen. Aufforstung und Rehabilitierung. Das wurde 2014 schon von der New York Declaration on Forests gefordert. Passiert ist nicht viel. Viele Papiere haben wir gesehen, Bond Challenge und so weiter, hin und her. Aber on the ground ist nichts passiert. Und wir müssen es schaffen, diese 350 Hektar hinzukriegen. Wir haben keine Zeit mehr in den nächsten 5 Jahren. Und das brächte tatsächlich einen stabilisierenden Effekt für das Klima. Und deshalb hat die FDP 2019 im Frühjahr schon einen Antrag vorgelegt, der hieß Mehr Wald für den Klimaschutz. Diesen Antrag haben Sie, Grüne, CDU, SPD, abgelehnt. Das nützt niemandem. Und deshalb fordere ich Sie heute noch mal auf, machen Sie mit bei der internationalen Geberkonferenz, dass wir wenigstens eine Geberkonferenz organisieren durch die Bundesregierung, um die Gelder zu haben, um 350 Millionen Hektar aufzuforsten. Wir kassieren ja auf der einen Seite für Zertifikate und CO2-Steuergelder. Warum geben wir nicht den Leuten zurück, die CO2 wieder aus der Luft herausholen, den Waldbesitzern, den Waldbauern? Das ist doch ein Kreislauf und das wäre nachhaltig.
Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende.
Sie von der CDU können nun bei unserem Antrag zustimmen, nach den Beratungen, wie Helge Braun es gestern angemahnt hat. Machen wir den Schulterschluss endlich einmal, oder Sie, die Grünen, Frau Roth hat es heute noch einmal gesagt, wir müssen über die Parteigrenzen endlich mal hinwegsehen. Stimmen Sie unsere Ambitionen zu, hier eine Geberkonferenz für mehr Wald für den Klimaschutz zu organisieren. Herzlichen Dank.
Die nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke die Kollegin Heike Hensel.
Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele wurden ja schon 2015 von den Vereinten Nationen festgelegt für die große Vision einer friedlicheren, einer gerechteren und klimafreundlichen Welt. Als oberstes Ziel wurde aber ganz klar formuliert, die schreiende weltweite soziale Ungleichheit von Arm und Reich zu bekämpfen. Und hier hat sich in den letzten 5 Jahren sehr wenig getan, ganz im Gegenteil. Anfang des Jahres gehörten 1% der Menschheit 45% des globalen Vermögens, und die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung hat so gut wie nichts. Und diese Ungleichheit wird jetzt durch die Corona-Pandemie noch zusätzlich verschärft. UNICEF hat jetzt erst gewarnt, dass weitere 150 Millionen Kinder in Armut fallen werden und wir dann insgesamt von 1,2 Milliarden Kindern, die arm sind, sprechen. Übrigens auch 2,8 Millionen Kinder hier in Deutschland, während wenige Milliardäre zu den Krisengewinnern gehören. Allen voran Jeff Bezos, er ist der reichste Mensch der Welt mit erstmals über 200 Milliarden Dollar Vermögen. Diesen obszönen Reichtum können wir uns nicht mehr leisten. Nachhaltige Politik heißt deshalb, Reichtum umverteilen, und zwar von oben nach unten, nicht wie bisher von unten nach oben, weltweit und auch hier in Deutschland. Denn die Ziele gelten für alle Länder. Und deshalb fordert DIE LINKE seit Langem, endlich eine Reichensteuer einzuführen und jetzt aktuell eine einmalige Vermögensabgabe für Milliardäre. Und multinationale Konzerne müssen endlich gerecht besteuert werden. Auch die herrschende Freihandelspolitik der Europäischen Union behindert nachhaltige Entwicklung. Sie trägt zu mehr Armut bei. Das haben wir vielfach diskutiert. Und zu Klimazerstörung. Deshalb braucht es endlich eine gerechte, neue Handelsordnung, die sozial und ökologisch ausgerichtet ist. Und die Bundesregierung hätte dieses Thema viel aktiver bei ihrer EU-Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung setzen können. Allem voran, das Mercosur-Abkommen muss gestoppt werden mit Brasilien und anderen Staaten, damit nicht noch mehr Regenwald zerstört wird und noch mehr Armut in diesen Ländern wächst. Zu gerechten Wirtschaftsbeziehungen gehört auch die Verantwortung von Unternehmen für ihre ausgelagerte Produktion. Wir haben es hier ja schon diskutiert. Und Unternehmen, die verantwortlich sind für Ausbeutung und Umweltzerstörung, müssen hier endlich bestraft werden können. Das ist ein entscheidendes Ziel, und deswegen kritisieren wir die nachhaltige Blockade des Wirtschaftsministeriums gegen dieses Lieferkettengesetz. Es muss endlich kommen. 80 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs, vielfach auch aus den Krisen- und Kriegsregionen dieser Welt. Und deswegen gehört zu nachhaltiger Politik auch Abrüstung und nicht weitere Aufrüstung. Wir sind mit einer Rekordsumme von 2 Billionen Dollar mittlerweile bei der Aufrüstung, bei Ausgaben für das Militär. Frieden und Entwicklung sind aber zwei Seiten einer Medaille, wenn wir zu einer Welt beitragen wollen, in der niemand mehr fliehen muss. Deshalb geht es auch an die Bundesregierung. Rüsten Sie im nächsten Haushalt ab und stoppen Sie endlich Ihre tödlichen Rüstungsexporte.
Ich erteile das Wort nun dem Bundesminister Dr. Gerd Müller.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach diesen spannend 1,5 Tagen lasst uns konkret werden. Als erstes würde ich gerne mein Ministerium umbenennen, internationale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung, denn wir hinken weit hinterher, hinter den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Konkret Vorschlag 1. Dieses Parlament, alle Ministerien stellen sich klimaneutral. Beschließen wir dies. Treten wir der Allianz für Klima und Entwicklung bei. Und kompensieren, indem jeder Abgeordnete hier 1000 Bäume pflanzt, 1 Million Bäume für einen Parlamentswald in Äthiopien. Herr Präsident, das war ein Vorschlag für Sie. Vorschlag Nummer zwei. Vorschlag Nummer zwei, meine Damen und Herren, aus den vielen Initiativen der Bund, die Bundeswehr, die Polizei, die Länder und Kommunen stellen um auf nachhaltige Beschaffung. Reden wir nicht nur, tun es. Ja, es handelt sich um ein Gesamtbeschaffungsvolumen von 500 Milliarden Euro. Was wäre das für ein Effekt? Und den ersten Schritt könnten wir machen, indem wir die Textilbeschaffung auf der Basis des grünen Knopfes ausschreiben. Also werden wir konkret, meine Damen und Herren. Vorschlag Nummer drei. Werden wir konkret und beschließen, Herr Hoffmann, alles spannend, was Sie sagen, den Wald zu retten. Werden wir konkret und beschließen wir, wir sind doch das Parlament, beschließen wir die Einfuhr von Soja aus Brasilien und Argentinien sowie Palmöl aus Indonesien nur noch aus entwaldungsfreien Lieferketten. Warum machen wir es nicht? Damit würden wir die Regenwälder retten vor Brandrodung, wir schützen das Klima und vieles mehr. Werden wir konkret, beschließen wir ein Nachhaltigkeitskapitel mit Sanktionen im Mercosur-Abkommen, hier in diesem Parlament. Und das muss auf die Tagesordnung, meine Damen und Herren. Beim Mercosur-Abkommen darf es uns nicht so gehen, dass es eines Tages auffloppt und durchgewunken wird. Die Kommission hat vor, es zu teilen und ein Stück weit am Parlament vorbei, an den Parlamenten vorbei zu ratifizieren. Das ist nicht unser Weg. Mercosur muss ins Parlament. Ja, Vorschlag Nummer 5 werden wir konkret. Wir beschließen ein Lieferkettengesetz. Ein Lieferkettengesetz, das Kinderarbeit verbietet und das Menschenrechte garantiert. Und besonders freue ich mich über den Beifall aus der Mitte meiner Fraktion, Herr Fraktionsvorsitzender. Wenn ich das als Unterstützung mitnehmen kann, dann war das eine tolle Debatte. Beschließen wir ein Lieferkettengesetz, das Ausbeutung von Mensch und Natur in den Entwicklungsländern beendet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gestern hat DIMAP eine unabhängige Umfrage repräsentativ herausgegeben. 75% der Bundesbürger wollen ein solches Gesetz. Der Kollege Heil und ich haben den Entwurf von Eckpunkten vorgelegt. Und wichtig, das sage ich denen, die es verhindern wollen, mit Argumenten, die nicht zutreffen. Wir schlagen Regelungen vor, der Kollege Heil und ich, wir schlagen Regelungen vor, die auch und gerade für den Mittelstand machbar sind. Die Lobbyvertreter der Wirtschaftsverbände wollen ein Gesetz. Gut, aber die wollen ein Gesetz ohne Folgen, ohne Haftung und ohne Wirkung. Und das geht nicht. Und den Verbandsvertretern sage ich, die deutschen Unternehmen sind viel weiter, wie Sie in den Verbandsgeschäftsstellen. Das zeigen viele Branchenstandards, das zeigt der grüne Knopf, das Textilbündnis. Und das ist eine Blaupause. Ich besuche kleine, mittelständische und große Unternehmen, die ihre Lieferketten längst zertifiziert haben. Glauben Sie, dass im Zeitalter von Blockchain ein Unternehmen in Deutschland, das am Markt bestehen will mit seiner Reputation, sich Kinderarbeit in seiner Lieferkette nachweisen lassen will? Nein, meine Damen und Herren, aber es muss Standard werden. Es muss Standard werden. Es muss Standard werden, Herr Lambsdorff, auch für die wenigen schwarzen Schafe im Markt, die diese Standards nicht einhalten. Made in Germany in Zukunft. Made in Germany ist heute nicht nur für höchste Qualität, sondern auch für Verantwortung und nachhaltige Produktion stehen, in Deutschland und weltweit. Werden wir konkret und beschließen diese Vorgaben. Dankeschön.
Das Wort hat der Abgeordnete Dietmar Friedhoff für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, werden wir konkret. Erstens, was ist die Definition von Nachhaltigkeit? Erstens, dass man mich mehr entnimmt als nachwächst. Zweitens, der Erfolg oder die Wirksamkeit einer Sache. Nun, wenn man sich diese Definition anschaut, dann kann man durchaus feststellen, dass die Entwicklungspolitik nicht nachhaltig war oder ist. Wir entnehmen mehr als nachwächst, Rohstoffe, gerade auch in Bezug zum Bevölkerungswachstum. Wir stellen eine gewisse Erfolgslosigkeit fest beim Bekämpfen von Hunger, Gewalt, Terrorismus und Korruption. Entwicklungsprojekte, die begonnen werden, existieren nach wenigen Jahren nicht mehr, weil mit der Übergabe des Projektes und der nicht vorhandenen Selbstverantwortung die Motivation schwindet. Das liegt eben auch daran, dass die hier ständig falsch verstandene Entwicklungspolitik eines nicht wirklich geschafft hat: die Fertigkeiten und Fähigkeiten der Menschen für eine Übernahme der Selbstverantwortung zu stärken. Woran liegt es aber, dass es zu keiner nachhaltigen Entwicklungspolitik gerade in Bezug zu Teilhabe und Wertschöpfung gekommen ist? Afrika ist da ein sehr gutes Beispiel. Von Lieferkettengesetzen bis zu Fairtrade. Was hilft das alles, wenn die Wertschöpfung nicht in den Ländern, bei den Menschen im globalen Süden bleibt? Unser Antrag, den afrikanischen Binnenmarkt stärken, zielt nun genau dahin. Er möchte, dass die Menschen am Wertschöpfungsprozess teilhaben, dass die Wertschöpfung afrikanischer Rohstoffe in Afrika für Afrika passiert. Regional, national, kontinental. Dadurch entstehen Gesundheit, Bildung und Arbeitsplätze. Und unserer Meinung nach ist das echte Teilhabe. Jetzt wird es spannend. Warum folgen die anderen Parteien unseren Ansatz nicht? Weil wir unser Konzept mit Begriffen begründen, die hier im Parlament immer dazu führen, dass ein Antrag generell abgelehnt wird. Und das sind die Begriffe deutsche Interessen und Migration beenden. Weil wir sagen, dass deutsche Technologien und deutsche Unternehmen in Afrika zur Verarbeitung der Rohstoffe und Güter beitragen sollen, die dann in Afrika und für Afrika genutzt werden. Wir wollen gemäß der afrikanischen Agenda 2063 den afrikanischen Binnenmarkt nachhaltig stärken und aufbauen. Im deutsch-afrikanischen Interesse. Das, denke ich, ist echte nachhaltige Partnerschaft. Und dann sagen wir, dass wenn es Teilhabe gibt, wenn die Menschen spüren, dass es aufwärts geht, dann verlassen sie ihre Heimat nicht. Deswegen sagen wir, Migration stoppen, gerade die afrikanische Binnenmigration für eine echte Perspektive Heimat. Und ich denke, das wäre echte Nachhaltigkeit. Und dazu sagt die CDU, und genau daran erkennt man, was die AfD wirklich fordert. Ja, dass Menschen nicht migrieren. Richtig, liebe CDU. Das stimmt. Keine Migration mehr bedingt durch Perspektivlosigkeit. Das wäre echte Nachhaltigkeit. Und wir zeigen auf, was es braucht für eine lebenswerte Perspektive. Und diesen Antrag, auch diesen Antrag werden Sie ablehnen. Und warum? Weil Sie niemals einem Antrag der AfD zustimmen werden. Das ist eben Ihre Art, keine zielführende Sachpolitik zu machen. Und aus diesem Grund ist das, was wir machen, alles nur nicht nachhaltig. Dankeschön. Kann ich noch was sagen?
Sie haben Ihre Redezeit ausgeschöpft. Das Wort hat Dr. Barbara Hendricks für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die zahlreichen Debatten am heutigen Tag zeigen uns, wie vielfältig unser Verständnis von Nachhaltigkeit ist. Die meisten Menschen denken vermutlich zuerst mal an Klima- oder Umweltschutz, also daran, was unseren Planeten ausmacht und wie wir das ökologische Gleichgewicht auf der Erde erhalten können. Wir denken an die unzähligen Pflanzen in allen Farben und Formen, an bedrohte und nicht bedrohte Tiere, Wirbeltiere, Insekten oder Korallen. Und natürlich denken wir in diesem Zusammenhang an den Menschen, denn nicht zuletzt geht es auch um uns selbst. Denn nur wenn wir nachhaltig leben und wirtschaften, werden wir künftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen können. Wir haben ja vor jetzt ziemlich genau 5 Jahren haben wir in den Vereinten Nationen unsere Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit 17 Zielen festgelegt. Und wir wissen alle, die Nachhaltigkeitsziele betreffen alle Länder gleichermaßen. Industrie- und Schwellenländer und auch Entwicklungsländer arbeiten gleichberechtigt auf die Erreichung der SDGs hin. Dabei hängen die Ziele natürlich alle miteinander zusammen. Der Klimawandel führt zu Dürren oder Überschwemmungen und in der Folge zu Hunger. Dadurch werden Menschen zur Landflucht getrieben und ziehen in die Städte. Ländliche Gegenden verarmen, Bildungsangebote und Gesundheitsversorgung verschwinden. Gleichzeitig kommt es zu einer Überbevölkerung in den Städten. Das Resultat sind Konflikte um knappen Wohnraum und um Arbeitsplätze. Hinzu kommen natürlich auch Gesundheits- und Umweltprobleme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben die Pflicht, im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Menschen weltweit ein würdiges Leben führen können. Dies betrifft uns insbesondere, wenn es darum geht, dass wir im reichen Europa von der Ausbeutung der Ärmsten profitieren. Denn nach wie vor arbeiten mehr als 70 Millionen Kinder auf Kaffee- und Kakaoplantagen, in Textilfabriken oder in Minen, in denen die seltenen Erden für unsere Smartphones, Autos und Fernseher gefördert werden. Dazu kommt die Umweltbelastung etwa durch Chemikalien, welche die Flüsse verseuchen. Und der Regenwald wird gerodet, um billiges Fleisch produzieren zu können. Für das Futter der auf deutschem Boden gemästeten Tiere brauchen wir über die uns in unserem Land zur Verfügung stehende Ackerfläche hinaus eine Anbaufläche von Millionen Hektar irgendwo auf der Welt. Denn zum Beispiel Soja in brandgerodeten Gegenden des Amazonas wird natürlich nach Europa importiert und hier verfüttert und anschließend exportieren wir dann die hier gemästeten Schweine wieder nach China. Ganz sinnvoll scheint das alles nicht zu sein. Profiteure des Ganzen sind die Menschen in den Industrienationen, also auch wir. Wer sich jedes Jahr ein neues Smartphone bestellt, wer ständig neue Kleidung zu Billigpreisen kauft und wer darauf besteht, jeden Tag Fleisch billig essen zu können, sollte sich darüber im Klaren sein, dass all das seinen Preis hat. Und der Preis besteht darin, dass irgendwo auf der Welt Menschen für unseren Lebensstil ausgebeutet werden. Auch wenn es einige Abgeordnete im Bundestag noch immer leugnen, es gibt den Klimawandel und die Auswirkungen sind spürbar. Der Meeresspiegel steigt, Dürreperioden und Extremwetterereignisse nehmen zu, den Menschen fehlt es in vielen Teilen der Welt an Nahrung und Wasser. Durch unsere Wirtschaftsweise hat die Artenvielfalt in den vergangenen Jahrzehnten stark gelitten. Wir beobachten auch in Deutschland ein Insektensterben und damit die Gefahr, dass das ökologische Gleichgewicht empfindlich gestört wird. Dabei produzieren wir mehr Lebensmittel, als wir verbrauchen können, exportieren die Überschüsse zu Spottpreisen in die Länder des Südens und machen die dortige Landwirtschaft kaputt, weil die heimischen Bauern mit den Preisen der europäischen Exporte nicht mithalten können. All die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, lassen sich unter einem Wort zusammenfassen, das in den letzten Tagen wieder zunehmende Beachtung gefunden hat. Das Wort heißt Fluchtursachen. Denn aktuell reden wir über die furchtbare Situation der Menschen in Moria und nicht alle Menschen dort sind vor Krieg geflohen. Viele Menschen haben ihre Heimat verlassen, weil sie in Armut lebten und überhaupt keine Perspektive mehr sahen. Dabei ist es häufig unsere konsumorientierte Lebensweise, welche die Situation gerade für die Menschen in den Ländern des Südens unerträglich macht. Und wir sollten bei der aktuellen Situation in Moria nicht vergessen, dass das Elend auf Lesbos keine Momentaufnahme ist. Auch vor dem Brand im Flüchtlingslager waren die Zustände unhaltbar und die Unterbringung der Geflüchteten war menschenunwürdig. Das Feuer hat das Leiden der Menschen noch verstärkt. Wir sind daher jetzt aufgefordert, unsere Menschlichkeit und Solidarität zu zeigen, also das, wofür Europa steht. Wir müssen jetzt handeln und diesen Menschen helfen. Die Zusage der Bundesregierung ist ein richtiger Schritt. Und dabei dürfen wir auch nicht vergessen, was sich Woche für Woche auf dem Mittelmeer abspielt, wo immer noch Menschen ertrinken. Seit 2014 sind es mehr als 20.000. Kolleginnen und Kollegen, wir haben nicht nur die Pflicht, denjenigen zu helfen, die akut in Not sind, wir müssen auch die sogenannten Fluchtursachen bekämpfen. Natürlich sind diese vielfältig, also zum Beispiel gibt es auch Korruption und anderes, für die wir nicht verantwortlich sind. Aber es gibt gleichwohl konkrete Möglichkeiten, die Situation vieler Menschen zu verbessern. Wir haben in den vergangenen Jahren viel für den Klimaschutz auf den Weg gebracht. Und ich sehe nach wie vor Möglichkeiten, unser Engagement in diesem Bereich noch ehrgeiziger zu verfolgen. Darüber hinaus ist es höchste Zeit, dass wir ein Lieferkettengesetz bekommen. Deutschland ist nach den USA und China das drittgrößte Importland und damit von großer Relevanz im Netzwerk der globalen Lieferketten. Trotzdem haben wir bislang auf Freiwilligkeit der deutschen Unternehmen gesetzt, wenn es um die Einhaltung von Mindeststandards im Ausland ging. Zwar gab es einige Verbesserungen, viele Unternehmen haben sich dennoch nicht an die Mindeststandards gehalten. Ich sehe den Gesetzentwurf von Hubertus Heil und Gerd Müller daher als große Chance, das Leben vieler Menschen und den Schutz der Umwelt zu verbessern. Ich bin mir sicher,
Kollegin Hendricks, achten Sie bitte auf die Zeit.
Danke schön, Frau Präsidentin. Ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Union diese Erkenntnis teilen werden. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Olaf Inderbeek für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der Corona-Pandemie sind weitere Anstrengungen nötig, um die globalen Nachhaltigkeitsziele und die Pariser Klimaziele zu erreichen. In den ärmsten Teilen der Welt spitzt sich die Situation seit Jahren dramatisch zu. Durch zunehmende Umweltkatastrophen, aber auch durch die aktuelle Corona-Krise wird die Situation noch brisanter. Schätzungen des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung zufolge werden allein bis zum Jahresende bis zu 136 Millionen Menschen zusätzlich von Hunger bedroht sein. Und bis zum Jahr 2030 können laut Weltbank 100 Millionen Menschen zusätzlich in extremer Armut leben. Diese Zahlen sind mehr als alarmierend, aber die Probleme sind nicht neu. Wir weisen schon seit Jahren deutlich darauf hin, dass wir unsere Verantwortung gerade gegenüber den am wenigsten entwickelten Ländern der Erde endlich gerecht werden müssen. Wir müssen nachhaltig unterstützen und Widerstandsfähigkeit schaffen. Die globalen Nachhaltigkeitsziele und die Pariser Klimaziele dürfen aufgrund der Corona-Krise nicht aus dem Blick geraten. Entwicklungszusammenarbeit, Klimaschutz und Umweltschutz gehen nur gemeinsam. Wenn wir die Klimaziele und Umweltziele nicht erreichen und damit die Lebensgrundlage der Menschen gefährden, werden auch alle Entwicklungsmaßnahmen zur Bildung, Gesundheitsförderung, nachhaltigen Wirtschaften und zur Schaffung von Lebenschancen ins Leere laufen. Corona darf nicht dafür sorgen, dass wir diese Fragen international vom Kurs abkommen. Was sind die Folgen, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen? Hunger, Armut, Flucht und eine dramatische Zunahme von Konflikten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen besser heute als morgen gegensteuern. Nachhaltigkeit heißt nämlich nicht, auf Versäumnisse zu reagieren, sondern zu handeln, bevor es zu spät ist. Neben mehr Unterstützung für die Ärmsten der Armen brauchen wir eine deutlich bessere abgestimmte europäische Entwicklungspolitik. Die Effizienz deutscher und europäischer Entwicklungszusammenarbeit hat in der Tat noch Luft nach oben. Gerade jetzt, der neue EU-Haushalt wird verhandelt und Deutschland hat die Ratspräsidentschaft, müssen wir entscheidend vorankommen. Wir müssen Lösungen finden, wie Entwicklungs- und internationale Klimapolitik effizienter gemeinsam gestaltet werden kann, vor allem auf der europäischen Ebene. Was passiert, wenn wir nicht in der Lage sind, neue europäische Wege zu gehen, sehen wir doch schon am wachsenden Einfluss Chinas und anderer autoritärer Regime. Dort spielt Nachhaltigkeit wirklich keine Rolle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist jetzt an der Zeit für kluge nationale und internationale Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklungs- und Klimapolitik. Dies ist heute notwendiger als jemals zuvor. Bitte stützen Sie unseren Antrag. Dankeschön.
Das Wort hat die Kollegin Helin Evrim Sommer für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wer sich die Maske einfach nur vom Kopf reißt, einen Aluhut aufsetzt und meint, durch Grenzschließung einen Virus zu stoppen, der wandelt selbst am Rande des Wahnsinns. Mehr gibt es an dieser Stelle zu den AfD-Anträgen nicht zu sagen. Seit Beginn der Pandemie haben sich bereits über 29 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Der Corona-Top 5 werden angeführt von den USA, Indien, Brasilien und Russland. Bei diesen Staaten stechen einige Gemeinsamkeiten hervor. An der Spitze stehen Personen, die es unerhört finden, dass da eine weltweite Pandemie herrscht, die nicht auf ihr Kommando hört. So gern wir darüber suffisant den Kopf schütteln, solche Dickköpfe sind gemeingefährlich. Ihre Politik führt dazu, dass sich die Leichensärge der Corona-Toten stapeln. Die Herren Trump, Putin und Bolsonaro haben keine Antworten auf die globalen Probleme. Ganz im Gegenteil, sie sind selbst Teil des Problems. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Zahl der Klimavertriebenen ist inzwischen größer als die Zahl der Menschen, die vor bewaffneten Konflikten fliehen. Die Weltbank prognostiziert, dass es bis zum Jahr 2050 insgesamt 140 Millionen Klimaflüchtlinge gibt. Unsere Antworten als Linke sind ganz einfach drei Punkte. Erstens der Klimapass. Damit schützen wir Menschen, deren Herkunftsländer buchstäblich bald im Meer versinken. Ein Klimapass kann Menschen vor Staatenlosigkeit schützen. Zweitens das Bruttonationaleinkommen. Wir müssen 0,1% für die globale Zusammenarbeit ausgeben, so wie es die WHO schon seit langem fordert. Und last but not least, drittens, das Lieferkettengesetz. Wir sagen Schluss mit der Ausbeutung unter der Bettdecke. Hersteller müssen nachweisen, dass ihre Produkte bei gerechtem Lohn unter menschenwürdigen Zuständen und umweltverträglich hergestellt werden. Es kann da nicht heißen, das war unser Kooperationspartner, damit haben wir nichts zu tun. Ja, Entwicklungsminister Müller ist ja bislang kein Mitglied von uns Linken, aber er hat recht, wenn er sagt, wir müssten globale Herausforderungen mit global gerechtem Handeln beantworten. Das sollte unser Ziel sein, ohne Aluhüte und ohne nationalistische Politik. In diesem Sinne, vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Uwe Keckeritz das Wort.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt viele Berichte gehört über negative Entwicklungen. Wir sollten uns aber darüber im Klaren sein, dass das ja keine neuen Entwicklungen sind. Man konnte das lange voraussehen. Auch Pandemien sind vorausgesehen und vorhergesagt worden. Und das alles ist auch der Grund, warum vor 5 Jahren die Weltgemeinschaft sich zusammengesetzt hat und die Nachhaltigkeitsagenda verabschiedet hat. Deutschland hat damals sehr ambitioniert mitgearbeitet. Allerdings hat sich Deutschland damals auch einen Handlungsauftrag gegeben und hat eigentlich der Welt versprochen, dass sie ambitioniert umsetzen werden. Ich suche dauernd die Ambitionen. Irgendwie sind dieser Regierung die Ambitionen verloren gegangen, denn das, was zurzeit geliefert wird, reicht nicht aus. Eine wesentliche Konsequenz aus der Agenda müsste natürlich auch eine Neuausrichtung der Entwicklungspolitik sein. Und ein erster Schritt dazu wäre, dass das gesamte Regierungshandeln sich radikal an Menschenrechten, an den Nachhaltigkeitszielen und am Klimaabkommen ILO-Konvention ausrichtet. Und da sind wir noch weit entfernt davon. Diese Botschaft ist noch nicht im Kanzleramt und in den Ministerien angekommen. Diese Regierung weiß immer noch nicht, was eine kohärente Politik ist. Wenn wir wirklich positive Entwicklung wollen, dann brauchen wir eine Kehrtwende in der Handels-, Finanz- und Steuerpolitik, in der Agrarpolitik, in der Wirtschaftspolitik. Da brauchen wir eine andere Rohstoffpolitik. Wir brauchen aber gerade auch in Deutschland eine andere Klimapolitik. Wir haben mit den SDGs im Finanzbereich auch versprochen, dass wir den Entwicklungsländern bei Fragen der Ver- und Überschuldung helfen, und zwar durch Ent- und Umschuldungen. Heute ist die weltweite Verschuldung von Staaten auf einem historisch hohen Niveau. Damit verbunden ist natürlich auch ein noch nie dagewesenes globales Krisenpotenzial verbunden. Wir wissen das auch schon lange, und wir wissen auch, welche Möglichkeiten es dagegen gibt. Die FDP wusste das auch schon mal. Erinnern Sie sich an Ihren Koalitionsvertrag von 2009. Westerwelle hat den unterschrieben. Da sind Sie eingetreten für ein Staateninsolvenzverfahren. Und wir wissen, dass dieses Staateninsolvenzverfahren auch die einzige Möglichkeit hier ist, nachhaltig diese Schuldensituation in den Griff zu bekommen. Und eins muss uns doch wirklich klar sein. Es gilt eine einfache Regelung. Alles, was wir hier tun oder nicht tun, hat globale Auswirkungen, die immer auch auf uns zurückfallen, positiv oder negativ. Minister Müller präsentiert oftmals richtige Analysen, findet warme Worte in der Öffentlichkeit. Das wird dann gern gesehen von dieser Regierung. Am Kabinettstisch wird er allerdings einfach kaltgestellt. Das sehen wir beim Lieferkettengesetz, beim Mercosur-Abkommen, bei den Cotonou-Verhandlungen oder bei der Aufnahme von Geflüchteten. Das führt sogar so weit, dass sich der Minister hierher stellt und das Parlament um Hilfe bittet. Und wenn der Minister seine positiven Forderungen vorstellt, dann kriegt er von der CDU, CSU und von der SPD Applaus. Ich frage mich, warum kann sich dieser Minister nicht durchsetzen? Was hindert ihn eigentlich daran? Das sind doch Sie hier. Und ich finde das richtig verlogen, wenn Sie hier diese Forderungen von Herrn Müller mit Applaus quittieren, während Sie in der Realität ihn einfach auch mit Altmaier blockieren.
Kollege Kekritz,
ich bin am Ende mit meinem letzten Satz. Diese Regierung hat es bisher versäumt, sich ehrlich zu machen. Hören Sie doch endlich mal auf, mit der Zukunft Roulette zu spielen. Bringen Sie endlich die Klimaziele, die Nachhaltigkeitsagenda und damit die Menschenrechte auf die Zielgerade. Dankeschön.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Jürgen Hart das Wort.
Dankeschön, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da wir hier nicht im römischen Senat sind, werde ich jetzt nicht wie Cato der Ältere auch noch das Lieferkettengesetz bemühen, sondern mich auf drei andere Aspekte konzentrieren aus dem weiten Feld der Nachhaltigkeit im internationalen Bereich. Wir haben heute Morgen im Auswärtigen Amt das European Center of Excellence feierlich eröffnet, das tatsächlich einen Beitrag dazu leisten soll, dass wir bei dem, was wir im Ausland tun, dort in den Ländern, wo wir gegen Unrecht und Gewalt vielleicht sogar einschreiten müssen aufgrund einer UN-Resolution, dass wir deutlich mehr und deutlich besser agieren können als eben nur mit Militär und Polizei, was manchmal unvermeidlich ist, aber was niemals den Konflikt insgesamt lösen kann. Ich glaube, dass zur Nachhaltigkeit in der Außenpolitik gehört, dass wir uns noch deutlich mehr als bisher dem vernetzten Ansatz, nämlich dem gemeinsam von zivilen, staatlichen, polizeilichen, zivilgesellschaftlichen, zur Not auch militärischen Instrumenten bei der Friedensbewahrung und Friedensschaffung in der Welt zuwenden. Da haben wir als Europäer möglicherweise längeren Atem als andere in der Welt, und wir sind vielleicht auch ein bisschen uneigennütziger, als das vielleicht andere große Nationen in dieser Welt machen, wenn sie an anderen Stellen helfen. Ich glaube, dass wir in der Europäischen Union mittlerweile ein breites Sortiment an Erfahrung und Best Practice haben im Blick auf das, was man tun kann, um eine Entwicklung in einem Land eben nachhaltig zur Besserung zu wenden. Dieses Center of Excellence in Deutschland, der Europäischen Union, wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Und ich hoffe, dass wir es auch positiv anwenden könnten, etwa in Mali, etwa im Irak, etwa in Afghanistan. Das wäre meine große Forderung. Und wir sollten uns als Außenpolitiker diesem Ziel, dieser Aufgabe in den nächsten Monaten intensiv zuwenden. Das Zweite, ich glaube, zu nachhaltiger Außenpolitik, wirksamer nachhaltiger Außenpolitik gehört auch, dass wir Institutionen haben, die in der Lage sind, die internationalen Regeln zu wahren, gegebenenfalls auch weiterzuentwickeln und durchzusetzen. Zur Nachhaltigkeit in der Politik gehört, dass die Menschen, die Bürger in den Ländern dieser Erde sich darauf verlassen können, dass das Set an Regulatorien, an verlässlichen Regeln auch tatsächlich eingehalten werden kann. Und es ist sowohl für die Umwelt als auch für die soziale und wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung unverzichtbar, dass diese Regeln Bestand haben. Und wenn wir uns die Vereinten Nationen etwa angucken, den Zustand im UN-Sicherheitsrat, so habe ich die große Sorge, dass die Möglichkeiten, Veto einzelner Staaten im Sicherheitsrat zu überwinden, indem man entsprechende Pakete schnürt und deren Zustimmung dann doch erringt, dass diese Möglichkeiten eigentlich eher kleiner geworden sind und dass wir in den letzten Jahren eben weniger Kraft der Vereinten Nationen bei der Durchsetzung dieser regelbasierten Weltordnung haben, als das bisher der Fall ist. Und ich glaube, zu nachhaltiger Außenpolitik gehört, dass wir uns dieser konkreten Frage auch intensiv zuwenden. Das Dritte, was ich ansprechen möchte: Wir sind als Deutsche Mitglied der Europäischen Union, und wir wissen als Deutsche, was wir von der EU haben. In dieser chaotischen, teilweise auch orientierungslosen Welt mit vielen Völkern, die in ihren Staaten eben noch nicht den Weg gefunden haben zu nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, ist die Europäische Union möglicherweise in der Lage, ein großes Vorbild, ein Orientierungsstern zu sein für den Weg, den sie selbst bestreiten wollen. Wenn wir uns zum Beispiel die afrikanische Welt angucken, so stellen wir ja fest, dass die Institutionen der Afrikanischen Union oder von ECOWAS zum Beispiel an Macht gewinnen in der Region zum Nutzen der Länder, die dann entsprechend angeschlossen sind nach dem Vorbild, wie wir uns in Europa zusammengeschlossen haben. Wenn wir aber natürlich in Europa, in der Europäischen Union, Wochen brauchen, um uns auf 30 bis 40 Namen festzulegen, die wir vielleicht unter Personensanktionen setzen angesichts der Situation in Belarus oder angesichts der Vergiftung von Nawalny, dann ist das kein gutes Vorbild und kein guter Ansporn für die Völker auf anderen Kontinenten, sich in gleicher Weise einer friedlichen und nachhaltigen Konfliktlösung, wie wir es mit der Europäischen Union eben für Europa geschaffen haben, zuzuwenden. Ich glaube, dass die Europäische Union auch die Pflicht hat, nicht nur ihre eigenen Dinge ordentlich zu regeln und zum Wohle ihrer Bürger da zu sein, sondern auch als Modell der nachhaltigen Konfliktbewältigung im 21. Jahrhundert für andere Regionen der Erde dazustehen, sodass Menschen in Afrika, in Asien, in Lateinamerika sagen, so wie die das in Europa gemacht haben, nach dem Zweiten Weltkrieg bis in das 21. Jahrhundert hinein. So wollen wir es auch machen. Und ich glaube, da sollten wir auch unsere Kraft verschwenden oder drauf verwenden. Und wenn am 24. und 25. September ein kraftvolles Signal auch in der Außenpolitik vom EU-Gipfel ausgeht, dann glaube ich, wäre das ganz wichtig und richtig auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Michael Brandt für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle spüren die enorme Veränderung der Weltordnung. Kollege Jürgen Hart hat gerade über die internationalen Regeln gesprochen. Autoritäre Akteure wollen mehr Platz auf der Weltbühne, und sie wollen die Welt nach ihren autoritären Vorstellungen neu ordnen. Als Antwort auf den historisch einmaligen Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus und auf die totalitäre Herausforderung wurde die internationale Weltordnung mit einem globalen Mechanismus, den Vereinten Nationen, geschaffen, um Ausgleich und Frieden zu fördern. Integraler Bestandteil dieser Weltordnung sind individuelle Grundrechte, die alle Staaten verpflichtet sind, aktiv zu schützen. Die Nachhaltigkeit, und das bedeutet oft schlicht Hartnäckigkeit, mit der die Menschenrechte verteidigt wurden, hat Millionen in die Freiheit und den Genuss dieser Menschenrechte gebracht. Der Aufstieg der immer autoritärere und aggressiver agierenden Volksrepublik China, die individuelle Menschenrechte bekämpft, in der es eine systematische, brutale Verfolgung von vielen Millionen Chinesen, von Religionen, ob Uiguren, Tibetern oder Christen gibt, und das inzwischen auch nach außen immer aggressiver gegen freie Gesellschaften vorgeht, führt doch drastisch vor Augen, dass auch beim Thema Menschenrechte eine globale Herausforderung ins Haus steht. Nicht nur China, sondern auch autoritäre Regime wie Russland, Türkei oder auch Saudi-Arabien und andere stellen uns vor die Entscheidung, werden die Menschenrechte nachhaltig und universell bleiben oder werden sie global zurückgedrängt? Werden wir nachhaltig verteidigen oder werden wir verängstigt und erschöpft kapitulieren? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine sehr reale Frage im Jahr 2020. In kaum einem Bereich wird es so wichtig sein wie bei den Menschenrechten, nachhaltig zu verteidigen, was wir erreicht haben. Wir reden hier frei und offen, nicht nur in diesem Parlament. Wenn wir diese Freiheit, die der Mensch braucht, wie die Luft zum Atmen, nachhaltig sichern wollen, müssen wir bereit sein, sie aktiv zu verteidigen. Dabei gilt auch, es kann keinen Discount für Menschenrechte geben, weder bei Umwelt noch bei Wirtschaft. Und so ist es einfach nicht in Ordnung. Es ist unethisch, auch menschenverachtend für ein paar Cent oder Euro Ersparnis bei Produktion oder Verkauf die Missachtung von Menschenrechten bewusst oder auch billigend in Kauf zu nehmen. Es entwertet, lieber Minister Gerd Müller, auch unsere Position im Wettbewerb der Freiheit gegen die Unfreiheit. Das gilt für Unternehmen, aber es gilt eben auch für uns alle als Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn in Ländern wie China Gefangene zur Zwangsarbeit missbraucht werden, dann gehören solche Produkte aus Gründen der Nachhaltigkeit bei Menschenrechten nicht in unsere Märkte. Und Gleiches, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt für andere Länder und andere Kontinente. Der Schutz der Menschenrechte braucht Nachhaltigkeit durch Standards, auch im Bereich des internationalen Handels. Deutschland ist wie kaum ein zweites Land partnerschaftlich engagiert in vielen Ländern der Erde, um auch Grundrechte wie medizinische Versorgung, ausreichende Nahrung, aber eben auch auf Partizipation und rechtsstaatlichen Schutz von Individuen oder Gruppen zu stärken. Damit helfen wir nicht nur den Menschen und Regionen vor Ort. Wir leisten auch einen wichtigen Beitrag dazu, dass diese Menschen, die sich in ihren Rechten eben nicht diskriminiert fühlen und die sich nicht um ihre Chance im Leben betrogen fühlen, eben nicht den gefährlichen Ausweg der Migration wählen. Nachhaltige Politik im Bereich der Menschenrechte hat also nicht nur gute Wirkung für die Betroffenen. Sie hat auch eine befriedende Wirkung mit Blick auf die Entschärfung von Konflikten innerhalb und zwischen Regionen. Und sie wirkt nachhaltig gegen Ursachen von Flucht und Migration. Nachhaltiger Schutz von Menschenrechten ist also nicht schmuckes Beiwerk, sondern ein eminent wichtiger, zentraler Beitrag für die Zukunft dieses Kontinents und dieses Planeten und der Menschheit insgesamt. Besonders einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, das nach schlimmen Erfahrungen die Menschenrechte völlig zu Recht zu einer Staatsräson zählt, kommt beim nachhaltigen Schutz der Menschenrechte eine besondere Verantwortung zu. Dieser Verantwortung müssen wir und dieser Verantwortung können wir auch gemeinsam mit unseren Partnern in der Welt sehr gut gerecht werden. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22.468, 22.469, 22.471, 22.487 und 20.789 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 10e. Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 22.473 mit dem Titel Internationale Geberkonferenz für den Wald initiieren. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die übrigen Fraktionen. Wer enthält sich? Niemand. Der Antrag ist gegen die Stimmen der FDP-Fraktion abgelehnt. Tagesordnungspunkt 10f. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Wirtschaftssanktionen sofort beenden. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.198 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 18.693 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Und die AfD, Entschuldigung. Dann wiederholen wir das Ganze, damit wir es exakt feststellen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen, die FDP-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 10g. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Ein Lieferkettengesetz für verbindliche soziale, ökologische und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten für deutsche Unternehmen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.078 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 15.777 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 10j. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 22.491 mit dem Titel Globale Ungleichheit überwinden. EU-Handelspolitik sozial und ökologisch nachhaltig gestalten. Wer stimmt für diesen Antrag? Die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Antrag ist abgelehnt. Tagesordnungspunkt 10n. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Klimabedingte Migration, Flucht und Vertreibung – eine Frage globaler Gerechtigkeit. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.599 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 15.781 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktionen Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 10o. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Zivilgesellschaftliches Engagement stärken, Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger schützen, hierzulande und weltweit. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17.477 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 15.782 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktionen. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Enthaltungen? Die FDP-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 10p. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Über den eigenen Tellerrand hinaus mit Agrarökologie und kohärenter Politik Ernährungssouveränität im globalen Süden ermöglichen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.424 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.496 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktion, die AfD und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 11. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Den afrikanischen Binnenmarkt stärken, Chancen für die deutsche Wirtschaft nutzen, Migration stoppen durch eine reale Perspektive Heimat. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.835 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 15.737 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Zusatzpunkt 12. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Internationale Vereinbarungen umsetzen, Least Development Countries besser unterstützen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 14.505 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 9.856 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der AfD-Fraktion, der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion angenommen. Zusatzpunkt 13. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Freihandelsabkommen EU-Mercosur stoppen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17.942 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 16.186 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die Fraktionen der AfD und der FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke, Enthaltungen, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 14. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Für eine global gerechte und nachhaltige Rohstoffpolitik. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17.948 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 16.865 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die Fraktionen der AfD und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 15. Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Rechte von Landarbeiterinnen und Landarbeitern im Rahmen deutscher Entwicklungszusammenarbeit stärken. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 16.644 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 8.554 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen, die Fraktionen der AfD und der FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zusatzpunkt 16. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Rechtssicherheit in internationalen Lieferketten stärken, Haftung für Prüfunternehmen festschreiben. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.368 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.883 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der AfD-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen bei Enthaltung der FDP angenommen. Tagesordnungspunkt 7r. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Jetzt liefern, Lieferkettengesetz gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in internationalen Lieferketten vorlegen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.831 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.061 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die Fraktionen der AfD und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Enthaltungen? Die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 11.